Liebe Freunde, wie kommt eine Zimmerpflanze zur schönsten Blüte? Fragen Sie bitte nicht mich. Ich habe überhaupt keine Ahnung und viele wissen, ich kann ja keine Rose von geschossenem Endivesalat unterscheiden. Aber zum Beispiel gibt andere Leute, Hausfrauen, auch unser Diakon Seiwold könnte das, weiß das ganz genau. Leute mit der geschickten Hand, die wissen es, wenn das richtige Licht vorhanden ist, muss es im richtigen Licht stehen. Wenn die richtige Temperatur da ist, nicht 30 Grad oder minus 10. Wenn die richtige Wassermenge da ist, man nicht alles unter Wasser setzt oder ganz trocken legt. Wenn die richtige Topfgröße und der richtige Dünger vorhanden ist, dann kommt eben die Pflanze zur schönsten Blüte. Optimale Bedingungen führen zur optimalen Blüte, ganz klar. Wie kommt dann ein Mensch zur optimalen Blüte? Nun ist klar, wenn die Verhältnisse, in denen er aufwächst und groß wird, optimal sind. Da braucht es ein richtiges Elternhaus. Da braucht es die richtige Erziehung. Da braucht es die richtigen Freunde. So kommt es ganz klar zur richtigen Entfaltung. Und nun reden wir aber von Samuel, einer Blüte im Reiche Gottes. Er war ja dann Richter, er war Gottesmann, er war Prophet, er war eine Persönlichkeit, tatsächlich eine Blüte, die aufgegangen ist im Reiche Gottes. Man hat nachgeforscht, woher denn das Wort Samuel komme. Manche sagen, es kommt von dem hebräischen Wort Sha'al. Aber Sprachforscher, echte Sprachforscher bekommen dabei Allergien und Hausausschläge bei dieser Auslegung. Mir hat sie immer groß eingeleuchtet, denn Sha'al heißt das von Gott als Darlehen Erbetene. Also sprachlich anscheinend falsch, aber theologisch völlig richtig. Der von Gott Erbetene, als Darlehen Erbetene, der kommt zu einer großen Blüte. Folglich müssen ja auch die Verhältnisse optimal gewesen sein. Das Elternhaus, ein einziger Eheskandal. Der arme Mann, Elkana, hatte nämlich zwei Frauen. Schlimmer geht's nicht. Zwei Frauen, die sich gegenseitig die Augen auskratzten. Und dazwischen der arme Mann. Das stelle ich mir schlimmer als Fegfeuer vor. So war's zu Hause, wo er aufgewachsen ist. Und dann die Verhältnisse um ihn herum. Ein Volk, in dem die Gottesleugnung immer mehr an Land gewann und immer mehr Leute Gott leugneten und verleugneten. Und dazu unglaubliche Lehrmeister am Tempel. Klar, wir geben doch gerne Töchter nur in rechte Häuser, Söhne zu guten Meistern, Kinder zu ausgebildeten, geschickten Pädagogen. Und hier, jeder Mut muss sinken, aber wir brauchen doch Mut. Und deshalb, schauen wir uns jetzt doch das einmal an. Dem Samuel, dieser Blüte im Reich Gottes, schauen wir seine Ausbilder an, sein Chef und letztlich sein großer Meister. Seine Ausbilder, das ist das Erste. Priester waren es, Priester Hophni und Phinehas. Hoffentlich ist Ihnen das präsent. Die Priester waren ja ein ganz wichtiger Stand. Wenn wir Priester hören, denken wir heute immer an Pfarrer. Und das ist total falsch. Diese Schwarzkittel von heute, die eben auch dazugehören und irgendeinen Stand in der Gesellschaft bilden, sind nicht vergleichbar mit den damaligen Priestern. Unser Volk wird regiert, und wir haben bald wieder zu wählen, durch einen Kanzler und seine Regierung und einem gewählten Parlament. Die erlassen Gesetze und müssen dafür auch sorgen, dass diese Gesetze durchgeführt werden. Andere Völker werden regiert durch Militärs, die sich an die Macht geputscht haben und nun mit ihren Vasallen die Leute fest im Griff haben. Und wieder andere Völker werden regiert durch gekrönte Häupter, die auf dem Throne sitzen. Gottes Volk ganz anders. Gottes Volk in seiner vorköniglichen Zeit wurde regiert von dem Priestertum. Die Priester waren der verlängerte Arm Gottes, die für Recht und Ordnung sorgen mussten. Also Priester, nicht Zeremonienmeister wie Pfarrer heute, sondern Gottes Rechtshüter. Aber das war auch noch welchen Stand von Pfarrern, nicht wahr? Wenn da einer Streit hatte mit seinem Nachbar über ein Grundstück, dann gingen die nicht zum Richter aufs Landgericht, sondern gingen die zum Pfarrer in die Werrastraße. Und der sagte, so ist es und dann war es auch so. Aber wenn das nochmal wäre, was? Also der Priester war auch eine politische Figur. Ich sage das deshalb, um zu sehen, wie hoch der Stand des Priestertums in der vorköniglichen Zeit war. Und die Söhne folgten den Vätern im Amte nach. Es war also erbfolglich geregelt. So war vielleicht im Hause Eli mit seinem jüngsten Spross Hophni und Phinehas, war dort ein Stammbaum aufgemalt an die Wand, so wie ich mir es denken könnte, so wie wir es im Hause Hohenzollern sehen. Oder in solchen Einflüssen sieht man die groß aufgemalten Stammbäume und da steht Hophni und Phinehas und Eli. Und die Wurzel dieses Priestertums geht bis hinunter, nämlich dort steht unten Aaron. Das war ja die rechte Hand von Mose, der erste Priester. Man müsste auch heute, müsste eigentlich sagen, nicht die rechte Hand, sondern die rechte Zunge. Er war ja auf der Zunge gut zu Fuß, dieser Aaron, und hielt die Reden und die Gespräche für den etwas sprachbehinderten Mose. Also ein Riesenstammbaum zurück bis zu Aaron. So waren die Priester ein Hort des Rechts und der Ordnung, und dieser Hort ist zu einem Platz des Unrechts und des Chaos geworden. Hophni und Phinehas haben den Beruf des Vaters übernommen, aber nicht den Glauben. Sie fragten nicht nach dem Herrn. Sie kümmerten sich einen Dreck darum. Gott war ihnen Wurst. Gott war ihnen Wurst. Ihnen ging's ums Fleisch. So ist das. Und nämlich genauer ums Opferfleisch in dem Topf. Also eine gute Tradition, ein gutes Elternhaus, eine gute Erziehung ist noch längst keine Garantie. Aus den Söhnen Elis sind Söhne des Belial geworden, das heißt Teufelsbuben. Wer und diese sind so geworden, wer nicht dem Herrn verpflichtet ist, der ist eben etwas anderes verpflichtet, zum Beispiel dem Geld oder dem eigenen Einkommen, so wie Hophni und Phinehas. Ihnen war ihr Gehalt ja einfach zu gering. Damals ging es nicht nach PAT 6 oder PAT 5, auch nicht nach A12 oder A13, wie sie gezahlt wurden, sondern dort ging es nach 3. Mose 3. Und nach 3. Mose 3 waren ihnen bestimmte Gaben zugesagt, Naturalien. So wie die alten Pfarrer in Württemberg ja auch bezahlt waren. Nicht mit Goldstücke, sondern sie waren bezahlt durch einige Äcker und einiges Vieh und einige Ländereien, von dem sie sich ernähren konnten. Naturalversorgung. So war das damals bei den Priestern auch. Aber das genügte nicht. Sie suchten außertarifliche Erhöhung durch Vermehrung der Sachleistungen. Und dafür hatten die beiden Teufelkerl ein eigenes Verfahren entwickelt. Der Diener selbstverständlich, nicht wie selbst. Für solche Dinge hat man immer Handlanger und Diener. Die hatten eine Gabel mit 3 Zinken. 3 Zinken deshalb, weil damit größere Happen zu packen waren als nur mit 2. Und damit wurde im Trüben gefischt und das Kesselfleisch herausgezogen. Und weil ihnen nicht nur das Kesselfleisch schmeckte, sondern auch das Rauchfleisch, stocherten sie auch in den Pfannen herum und fischten nach Steaks. Nun, die einfachen Opfer denn damals vom Land, Die Bauern vom Land, die wussten Bescheid und wehrten sich und sagten, lasst erst das Fett in Rauch aufgehen. Aber weil sie dieses Rauchfleisch nicht mochten, wurden die Handlanger böse. Bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Was für eine verkehrte Welt. Dem Amtsträger sagt der einfache Bauer, was Sache ist im Reiche Gottes. So war es damals. Einfache Menschen sagten den Priestern, was Sache ist im Reiche Gottes. Das gibt es immer wieder, dass Gemeindeglieder den Theologen sagen müssen, was Sache ist. Wenn sich Theologen zwar kein Fleisch mehr nehmen, aber sich das Recht herausnehmen, zu sagen und zu behaupten, wir, und so jetzt in der Rheinischen Kirche, auch bei uns diskutiert, selbstverständlich, können wir auch gleichgeschlechtliche Paare segnen. Warum denn eigentlich nicht? Wir können sie sogar trauen. Und übrigens, wieso können wir nicht in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zusammenleben? Warum denn eigentlich nicht? Wir haben doch einen Gott der Liebe. Und wir können überhaupt nicht sehen, dass Abtreibung etwas gegen ein göttliches Gebot verstoßen könnte. Wir sehen das alles gar nicht so. Nein, Lebensbeziehungen können mit oder ohne Ring gestaltet werden. Zu allem geben wir unseren Segen, so wie wir es immer schon gemacht haben. Und wenn es so ist, dann müssen Gemeindeglieder aufstehen und sagen, was im Reiche Gottes Sache ist, dass das nicht geht. Liebe Freunde, Silo, ein Ort der Gottesherrschaft über Israel, ist zu einem Ort der Willkür, der Selbstherrlichkeit und Zuchtlosigkeit geworden. Erschütternd. Als der Feind Israels entwickelten sich nicht die gefährlichen Nachbarvölker wie die Philister und Kanaaniter, sondern die Priester wurden zum gefährlichsten Feind des Volkes, die Hüter des Volkes, die Hirten, die das Recht sagen müssen, tun das Unrecht. Ich klage hier nicht an, aber passen wir auf, die Gefahren für die Gemeinde heute kommen nicht von außen. Die Gefahren auch heute kommen nicht von außen. Die Jahre in Russland und China, die schweren Jahre haben das gezeigt. Die Gefahren für die Gemeinde kommen von innen. Sie kommen weithin und oft auch und gerade von den Theologen. Für Hophni und Pinhas war das Priestertum nur noch Brotkorb und Fleischtopf. Wenn Hirten keine Hirten mehr sind, dann Gnade Gottes. Wenn Hirten keine Hirten mehr sind, wer möchte seinen Sohn oder seine Tochter oder seinen Enkel in die Lehre dieser Teufelsbuben schicken? Und Samuel trat dort seine Lehre an. Als erstes Lehrstück lehrte er, Leute schröpfen und seinen Gehalt erhöhen. Und Samuel tritt nicht aus der Lehre aus. Seine Lehrherren entpuppen sich bald als elende Gauner. Und Samuel machte dort seine Lehre weiter. Liebe Freunde, sind wir deshalb nicht so ganz mutlos im Blick auf Lehrherren, Lehrer, Schulen, Unis, Lehrfelder, in denen sich unsere Jugend bewegt. Lehrfelder voller Gottlosigkeiten. Samuel war und blieb Stift Azubi im Tempel. Das ist das eine. Und nun das zweite. Sehen Sie, von seinem Chef steht hier. Sein Chef war Eli. Wir kennen diesen Ausdruck, wir kennen diesen Namen. Damals am Kreuz rief Jesus Eli, Eli, Lama, Asaftani. Und Leute dachten, ruft er den Eli? Aber Eli heißt ja zu Deutsch, mein Gott, mein Gott. Ein alter Mann, fast schon ein Greis, dieser Eli, aber immer noch Chef im Haus. So leicht konnte man damals nicht aus dem Geschirr des Priesters kommen. Heute reicht man den Ruhestand ein. Die einen sagen endlich, die anderen sagen schade. Der Oberkirchenrat sagt okay und dann wird die Stelle neu besetzt. So einfach war das damals nicht. Da saß einer auf dem Stuhl, bis man ihn tot weggetragen hat. So lang hatte man seinen Dienst zu versehen. Die arme Gemeinde. Der Eli, der führte die Oberaufsicht, aber ihm fehlte letztlich die Durchsicht. erblickte es nicht mehr ganz. Seine Söhne schalteten und walteten so nach ihrem Gusto. Und trotzdem war er nicht verkreist. Er bekam es mit, was im Hause vor sich ging, wohl bruchstückhaft, aber immerhin so, dass es ihn nicht ruhen ließ und ihm die Nächte kostete. Vier Dinge sind mir bei diesem Eli lobenswert. Einmal, Eli sieht es, obwohl er ganz schlechte Augen hat. Oh, liebe Freunde, bei den eigenen Kindern ist man ja oft genug blind. Bei anderen Kindern sticht es sofort ins Auge, was sie falsch gemacht und was sie Fehler haben, welche Unarten sie haben. Aber bei den eigenen Kindern ist unendlich vieles entschuldigt. Bei den eigenen Kindern ist man oft blind. Er sieht den Schaden an den eigenen Kindern. Das ist lobenswert. B. Eli entschuldigt seine Kinder nicht. Das kennen wir auch. Ach, sie müssen verstehen, die sind doch unterbezahlt und sie machen doch gar nichts Hehlingen, sondern sie machen es ja ganz offen und sie lassen ja auch das meiste wieder zurückgehen und die Leute haben ja auch zu essen. Das ist doch eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit und teilen muss man in der Welt sowieso auch nach dem Worte Gottes. Er entschuldigt nicht. Er entschuldigt nicht, was seine Kinder Böses tun. C. Eli denkt nicht wie seine Söhne. Es ist eine ganz große Gefahr von uns Alten, dass man das Denken, auch das böse Denken der Kinder auf einmal selber übernimmt und für richtig hält. Schritt für Schritt ist man auf einmal im Denken der Kinder drin und denkt, ach, ich war eben altmodisch, ich muss jetzt auch mit der Zeit gehen. Viele verlassen ihre Positionen, die man ein Leben lang für richtig gehalten hat, und nur, um bei den Kindern dran zu bleiben. Unvergleichlich für mich das Gespräch mit Vater Enslin auf dem Teppich vor dem Altar der Stiftskirche. Damals, Sie kennen die Frau Enslin, eine Terroristin, eine Mörderin, saß in Stammheim. Es war kurz vor ihrem Selbstmord, der noch als Mord dargestellt wurde. Ihr Vater, ein Pfarrer unserer Kirche, ein Kollege, ein treuer, guter, rechter schwäbischer Theologe. Und dort saß er auf dem Teppich bei einem Sitzstreik zur Befreiung dieser Tochter. Ich wurde gerufen und dort saß er mit anderen zusammen. Es war eine geladene Situation. Die Polizei war draußen gestanden. Wir wussten nicht, wie das alles ausgeht. Und ich setzte mich neben Vater Enslin. Wir hatten dort, während es draußen auf und ab ging, ein längeres Gespräch. Und dort erklärte er mir, was für ein liebes Mädchen seine Tochter sei, wie sie nur Gutes getan habe, wie sie das Rechte will und wie man nur nicht sehe, wie sie die Welt und alles zum Guten verändern will. Es sei doch schrecklich, dass man das Gute dieser Frau nicht erkenne. Liebe Freunde, so blind kann ein Vater über seinen Kindern werden. So blind. Er ist nicht blind geworden. Er dachte so, wie er immer gedacht hat, dieser Eli. Und Eli, das ist das Vierte, was mir an ihm gefällt, er frisst den Kummer nicht in sich hinein. Verkrämte Eltern, die nie mehr über ihre Kinder reden, aber an diesem Schmerz in der Brust sterben, regelrecht sterben. Nein, er knüpft sich diese Burschen vor. Es kommt zu einem offenen Gespräch. Er legt Fakten auf den Tisch. Warum tut ihr solch böse Dinge? Nicht doch, meine Söhne, es ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre. Es stinkt gen Himmel, sagt er. Und hinzu kommt noch hinzu das Gerede, dass sie auch unsaubere Beziehungen zu den Tempelfrauen haben. Auch in dieser Sache spricht sie der Vater an. Und besonders erwähnenswert seine Begründung. Liebe Buben, ihr müsst doch an meinen Ruf denken. Ihr müsst doch an mein Alter denken. Ihr müsst doch an die Ehre unserer Familie denken. Ihr müsst doch das ganze Priestertum im Auge haben. Nein, so sagt er alles nicht, sein Ruf hin oder her. Es geht ihm um Gottes Ehre. Es geht nicht um seinen Ruf, sondern um Gottes Ruf. Nicht um seine Ehre, sondern um Gottes Ehre. Nicht um sein Haus, um Gottes Haus und Herrlichkeit. Bei einer Verfehlung an Menschen gibt er zu bedenken, dass es mildernde Umstände gibt. Aber wenn Gott selber der Geschädigte ist, was dann? Gottes Ruhm muss unangetastet bleiben. Man ist beeindruckt von dem heiligen Ernst dieses Alten, der so mit seinen jungen Leuten redet. Aber sie gehorchten ihrem Vater nicht. Ganz kurz, ganz hart, schneidet wie ein Schwert in das Herz eines Vaters. Aber sie gehorchten ihrem Vater nicht. Tiefe Traurigkeit liegt über diesen Versen. Wir kennen sie. Väter reden sich heiß und Söhne hören nicht. Väter glauben und Junge pfeifen drauf. Doch manche möchten sich an dieser Stelle vielen Erziehungsvorschlägen anschließen. So gute Väter, missratene Söhne. Ein beliebtes Thema ist es ja für solche, die keine Kinder haben oder deren Kinder schon längst erwachsen sind. Aus solchen gesicherten Positionen lässt sich gut reden. Ich wurde einmal gebeten, ein Seminar über Erziehung zu halten. Ich sagte, warum ich? Dann sagten sie mir, Sie sind der Einzige, der 7 Kinder hat. Warum reden Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Ich sagte, weil ich 7 Kinder habe. Deshalb rede ich nicht über Erziehung. Sehen Sie, gewiss kann man diese Geschichte für manche Erziehungsratschläge benutzen, nur denke man dabei nicht, dass man das Eigentliche verstanden habe. Wir können uns ja ganz leicht von diesem Eli distanzieren, aber er ist uns ja verwandter und näher, als wir denken. Diese Lage ist uns nicht so unbekannt. Wer von uns weiß um Missstände? Ja, wer lebt nicht in Verhältnissen, von denen man genau weiß, dass etwas nicht stimmt? Man weiß sogar, dass eines Tages schlimme Folgen daraus kommen werden. Man hat vielleicht geschwiegen oder sogar sein lautes Nein gesagt. Und trotzdem hat sich nichts verändert. Man muss zusehen, wie der Krug zum Brunnen geht, bis er bricht. Noch einmal, kann man Samuel in dieses Milieu geben? Müsste man nicht die Vormundschaftsbehörde bemühen und Einspruch einlegen gegen diesen Pflege- und Ausbildungsplatz in Silo? Liebe Freunde, Samuel bleibt dort. Warum? Das ist das Dritte und Letzte. Ein Dritter ist da, den wir auf keinen Fall vergessen dürfen, nämlich sein Meister. Neben den beiden Söhnen, Ausbildern, neben dem Chef Eli, ist der Meister da, der Herr. Über Silo braut sich ein Gewitter zusammen, aber Samuel war des Herrn Diener. Das Böse wuchs sich immer mehr aus, aber Vers 26, Samuel nahm zu an Alter und an Güte bei dem Herrn. Liebe Freunde, der Samuel ist eben nicht nur der Stift, nicht nur der Auszubildende Elis und der Handlanger Hophnis und Phinehas, sondern er ist gleichzeitig und vor allem anderen Diener des Herrn. Diener meint im ursprünglichen Sinn, der Ehrendienst tut bei Hochgestellten. Also nicht nur den Abwasch besorgt, nicht nur der Abschaum ist, sondern ein Diener ist ein Ehrenmann am hochgestellten Hofe. Er hat den Ehrendienst bei Gott. Wer den Herrn zum Beistand hat, findet am besten Rat und Tat, so wie der Samuel. Er hat unmögliche Vorgesetzte, aber er steht unter der Fürsorge des Herrn, der seine Leute nicht im Stiche lässt. Und hier an dieser Stelle sieht man schon Gott wieder ganz tief ins Herz hinein. Die Rechtlosigkeit nahm im Folge zu. Sie wuchs sich aus, immer mehr und mehr. Propheten traten auf, warnten und schrien, aber es hatte alles gar keinen Wert mehr. Das Volk wurde überrannt, ein Teil wurde in die Verbannung geschickt. Der andere Teil des Volkes konnte noch einige Zeit überleben und wurde schließlich auch geschlagen. Und dann waren alle in babylonischer Gefangenschaft. Das Ende Israels war da, aber nicht sein Aus, nicht sein Aus. Es gab einen Rest. Und dieser Rest kam zurück mit Nehemia, Esra. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit sie in der Rechtlosigkeit nicht ohne Recht sein müssen. dann rief dieser Herr Leute in seinen Dienst, in seinen Ehrendienst. Und wenn Jesus uns heute ruft, dann ruft er uns in den hohen Dienst in seinem Hause. Dienst bei Jesus ist nicht den Abwasch machen, nicht den Dreck in der Gemeinde, in der Welt, sondern ist der Ehrendienst bei Hofe. Das sind seine Mitarbeiter. Und Samuel erfährt es dann praktisch. Er erfährt die Leibsorge der Mutter, herrlich beschrieben. Jedes Jahr kommt sie einmal im Jahr Besuch. Nicht wie jetzt bei den Soldaten, die immer am Freitag schon wieder heimkommen. Einmal im Jahr Besuch und dann bringt sie noch das Dienstkleid mit, das sie genäht hat. Dass darin auch anderes eingewickelt war, ist klar. Marmelade und Butter und Wurst, eingewickelte Liebe, so wie es die Mütter bringen. Leibsorge der Mutter. Und er blieb unter der Seelsorge des Eli. Dieser erzieherische Versager, dieser erzieherische Blindgänger darf beten und segnen. Das heißt, er stellt diesen Samuel auch im Tempel unter die Gegenwart des Herrn. Liebe Freunde, zum Schluss. Wir geben Kinder in Schulen, schicken sie auf die Unis, wo Gottes Recht nicht mehr gelehrt wird. Zum Teil ignoriert oder gar mit Füßen getreten. Viele von uns arbeiten an Plätzen, wo wir an der Gottlosigkeit anderer leiden. Die Gegenwart des Herrn ist trotzdem bis heute so stark, dass ein Jünger zunimmt an Alter und Gunst bei dem Herrn. Und wir Alten auch. Sein Herr, sein Dienstherr gab ihm Mut für morgen. Und dieser Herr und kein anderer ist auch unser Herr und Heiland und unser Meister.